Ein König befahl eines Tages seinem Wesir: Lauf und besorg mir doch mal etwas zu essen, das süßer ist als alles andere auf dieser Welt. Der Wesir geht los und denkt nach. Schließlich kauft er eine zarte Ochsenzunge. Zu Hause bereitet er sie köstlich zu. Der trägt sie zum König und ist sehr gespannt, was er sagen wird. Der König ist hochzufrieden. Die Zunge schmeckt ausgezeichnet und er sagt: Du hast die erste Aufgabe wunderbar gelöst. Jetzt bitte ich dich, besorg mir auch noch etwas, was bitterer ist als alles andere auf dieser Welt. Der Wesir geht wieder los, denkt nach. Schließlich kauft er nochmal eine Zunge. Er richtet sie ein bisschen anders zu und bringt sie dem König. Der König ist natürlich total überrascht. Als Süßestes brachtest du mir eine Zunge und jetzt verlange ich etwas Bitteres und du bringst mir nochmal eine Zunge? Ihr Lieben, schon der Apostel Jakobus schreibt in seinem Brief: Aus demselben Mund kommen Segen und Fluch. Meine Geschwister, das darf doch nicht sein. Es darf nicht sein, aber wir haben das vermutlich alle schon erlebt, wie gefährlich Worte sein können. Manchmal klingen sie in unseren Ohren ganz süß, manchmal aber auch sehr bitter. Ein einziges unserer Worte kann Leben retten, es kann verletzte Seelen heilen, aber unsere Worte können leider auch töten und kränken. Wir drücken mit unserer Zunge manchmal ganz viel Liebe aus, wir machen das Leben freundlich, damit es süß schmeckt. Aber dann ein anderes Mal verbreiten wir mit unserer Zunge ganz viel Hass und wir machen das Leben anderer bitter. Darum bin ich froh, dass Jesus in der Bergpredigt klare Worte gesprochen hat. Sie wollen uns helfen, verantwortlich mit unserer Zunge umzugehen. Jesu Worte vertreiben, was uns bisher immer wieder bitter werden ließ. Und seine Worte wollen uns beibringen, anderen und uns das Leben zu versüßen. Hören wir einmal genau hin, was Jesus uns in Matthäus 7 anbietet. Ich werde diesen Text, den wir gerade gehört haben, so nach und nach mit uns mal durchsprechen. Beginnen wir mit den ersten beiden Versen. Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet, denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Manche Menschen verstehen diese Worte so, als entzöge Gott uns seine Gnade, wenn wir andere verurteilen. Doch Gott wird in diesem Vers gar nicht erwähnt. Das Urteil, das auf uns zurückfällt, stammt von unseren Nächsten. Nachbarn, Freunde, Verwandte und Arbeitskollege werden uns mit demselben Maß messen, das wir bei ihnen anlegen. Jesus benutzt das Bild eines Messbechers, um den springenden Punkt für uns deutlich zu machen. Verurteile niemals einen anderen Menschen, es sei denn, du bist bereit, dich selbst auch so verurteilen zu lassen. Wenn du schon mal jemanden zur Schnecke gemacht hast, dann weißt du, wie sich das anfühlt. Er schlägt zurück. Wofür hältst du dich eigentlich? Du bist doch auch kein Heiliger. Selbst wenn unsere Kritik gut gemeint ist, müssen wir damit rechnen, dass wir etwas um die Ohren gehauen bekommen. Denn ganz egal, wie richtig wir mit unserem Urteil auch liegen, wir selbst sind ja nie ganz unschuldig. Darum erstens, nimm deine Fehler doch mal wahr. Jesus sagt: Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Halt mal still, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und dabei sitzt ein ganzer Balken in deinem eigenen Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Stell dir vor, wie eine Frau mit einem Balken im Auge anbietet, einem Mann dabei zu helfen, einen Splitter aus seinem Auge zu ziehen. Ich denke, die Zuhörer Jesu müssen damals laut gelacht haben, als sie sich diese absurde Situation vorstellten. Doch leider passiert es fast täglich, dass wir die Fehler anderer mit einem Vergrößerungsglas sehen. Für unsere eigenen Schwächen dagegen sind wir total blind. Oft zerreißen wir uns das Maul über andere, damit wir uns unseren eigenen Schwächen nicht stellen müssen. Oder wir weisen auf die Fehler anderer hin, damit man unsere gar nicht erst wahrnimmt. Und wenn wir mit uns selbst unzufrieden sind, dann knüppeln wir manchmal auch einfach über einen anderen her, damit es uns besser geht mit unseren Worten. Der Balken in unserem Auge, der tut dann nicht mehr so weh, wenn wir dem anderen den ein oder anderen Splitter verpasst haben. Ich jedenfalls beobachte das immer wieder bei mir. Ich teile kräftiger aus, je höher meine Unzufriedenheit ist. Und meine Kinder und meine Frau haben am meisten darunter zu leiden. Dieses Bild vom Balken erklärt vielleicht auch, warum Klatsch bei vielen Menschen so beliebt ist. Er erlaubt es uns, in eine Welt zu flüchten, in der wir den Menschen, über die wir tratschen, überlegen sind. Es fühlt sich ziemlich gut an, ein bisschen heilig und moralisch sauber dazustehen. Aber du machst dir nur etwas vor, denn der Balken bleibt. Und selbst wenn es keine große Sünde in deinem Leben gibt, dass du andere verurteilst, ist oft schon Balken genug. Nun sollten wir allerdings auch sehen, dass manche ja auch ganz gute Ziele verfolgen, wenn sie andere zurechtweisen. Sie beobachten, wie ein Freund einen falschen Weg einschlägt und wollen ihn korrigieren. Oder sie sind Lehrer und entdecken einen Fehler in einer Arbeit ihrer Schüler. Natürlich müssen sie ihn anstreichen, damit der Schüler etwas lernt. Oder jemand besucht schon länger nicht mehr den Gottesdienst, weil er sich geärgert hat und du weißt, dass Jesus möchte, dass du mit ihm darüber sprichst. Wie können diese drei gut gemeinten Ziele erreicht werden, ohne dass der andere denkt, dass du ihn verurteilst? Wie kannst du andere kritisieren, ohne dass sie ständig zurückschlagen? Ich denke, es beginnt damit, dass du dich mal in die Lage des anderen hineinversetzt. Jesus sagt, werft, was heilig ist, nicht vor die Hunde. Sie werden euch angreifen und in Stücke reißen, und werft eure Perlen nicht vor die Säue, sie werden die Perlen nur zertreten. Viele Leute meinen, dass dieser Vers mit dem vorangegangenen Abschnitt über das Richten nichts zu tun hat. Sie interpretieren die Verse Jesu so, als wolle er sagen, also verurteile niemanden und sei mit deinen gut gemeinten Ratschlägen vorsichtig, denn du triffst ja auch immer wieder auf Leute, die das gar nicht zu würdigen wissen. Es kann sein, dass Jesus das gemeint hat, aber noch viel besser passt zu dem vorigen Text meiner Meinung nach eine andere Bedeutung. Wenn Jesus sagt, dass wir keine Perlen vor die Säue werfen sollen, sagt er damit nicht, dass sie ihrer unwürdig sind. Er sagt damit, dass sie sie nicht verdauen können. Schweine fressen nämlich keine Perlen. Wenn ein Bauer seine Schweine mehrere Tage hintereinander mit Perlen füttern würde, dann würden die Schweine verhungern und schließlich den Bauern angreifen. Perlen können sie zwar nicht fressen, aber Menschen schon. Und so wie ein Schwein keine Perlen verdauen kann, können es viele Menschen auch nicht vertragen, wenn man über sie zu Gericht sitzt und sie verurteilt. Selbst wenn unser Urteil im Grunde richtig ist, bewirkt es nichts Gutes bei dem Betroffenen. Er wird unser Urteil so aufnehmen wie ein Schwein die Perlen. Er wird irgendwann zum Angriff übergehen. Bei meinen Kindern und mir passiert das manchmal. Und ich vermute, dass es den meisten Eltern von Teenagern so geht. Wir ärgern uns über manche Verhaltensweisen, die unsere Kinder an den Tag legen, und wir sagen ihnen, dass wir das überhaupt nicht gut finden und dass sie sich selbst damit schaden, aber wir ändern dadurch gar nichts. Es wird eher noch schlimmer. Mutter Teresa empfiehlt uns daher Folgendes zu beachten. Wenn du Menschen verurteilst, dann denk daran, dass du keine Zeit mehr hast, sie zu lieben. Wenn du Menschen verurteilst, dann denk immer wieder daran, dass du keine Zeit mehr in diesen Augenblicken hast, um sie zu lieben. Darum versuch das doch mal in Zukunft, erstmal ganz viel Liebe an deinen Nächsten zu verschenken, bevor du mit deiner Kritik herausrückst. Und wenn deine Kinder, dein Partner oder deine Freunde wieder spüren, wie sehr du sie liebst, dann werden sie sich vielleicht auch wieder etwas sagen lassen. Wenn sie spüren, dass du ihnen zur Seite stehst und hilfst, dann werden sie deine Perlen nicht mehr einfach zertreten. Und wenn sie merken, dass du versuchst, sie wirklich zu verstehen und anzunehmen, dann werden sie hoffentlich auch deine Worte annehmen können. Das gelingt vielleicht nicht jedes Mal, weil Ratschläge eben auch Schläge sind, die wehtun. Aber je mehr wir uns in die Lage des anderen hineinversetzen, umso eher wird er spüren, dass die Veränderung im Leben gelingen kann. Diese Erkenntnis, dass Veränderung möglich ist, ist nämlich ganz wichtig. Niemand lässt sich gern etwas aufzwingen. Hunde und Schweine fühlen sich dann angegriffen. Sie ziehen sich zurück und beißen zu. Viel besser ist es daher, wenn unsere Mitmenschen selbst erkennen, wo sie falsch liegen. Und wir können ihnen dabei helfen, indem wir ihnen Mut machen, sich zu verändern. Das ist auch sowieso viel besser, als sie immer nur zu verurteilen und zuzusehen, wie die Perlen von den Säulen zertreten werden. Ich glaube, dass Jesus uns zu diesem neuen Weg herausfordert. Er weiß, wie oft wir mit unserem Urteil völlig daneben liegen. Wir berücksichtigen nämlich auch ganz oft nicht, wie der andere sich fühlt. Wir wissen nicht, was ihm in der Vergangenheit zugestoßen ist und welche Probleme er gerade mit sich herumschleppt, warum er überhaupt all diese Fehler begeht. Ich habe mich einmal sehr über einen Mann geärgert. Er tat und sagte viele Dinge, die ich nicht gutheißen konnte. Sie taten mir weh und ich kochte innerlich. Und im Stillen übte ich schon längst an meiner Predigt, die ich ihm halten wollte und wie ich ihn ordentlich zurechtweisen würde. Aber im Nachhinein bin ich froh, dass ich diese Predigt nie gehalten habe. Denn später erfuhr ich, in welchem Dilemma er damals steckte. Meine Verurteilung wäre nicht gerechtfertigt gewesen und sie hätte ihm auch nicht geholfen. Viel Wahrheit steckt daher in dem alten Indianersprichwort: Verurteile keinen Menschen, bevor du nicht eine Meile in seinen Schuhen gegangen bist. Verurteile keinen Menschen, bevor du nicht eine Meile in seinen Schuhen gegangen bist. Daran denk doch bitte mal, wenn du das nächste Mal kurz davor stehst, jemanden zur Rede zu stellen. Deinen Klartext wird der andere nur annehmen können, wenn er weiß, dass du trotz allem mit ihm mitgehen wirst. Und wenn du jetzt spürst, dass du dich gegenüber deinem Partner oder deinen Kindern an dieser Stelle entschuldigen musst, weil du dich falsch verhalten musst, dann tu das bitte. Leider tun sich viele Eltern damit vor ihren Kindern schwer. Dabei verpassen sie eine sehr große Chance, ihre Beziehung wieder in Ordnung zu bringen. Ist das denn so schwer zu sagen, es tut mir leid? Ich denke, es ist nicht verwunderlich, dass viele Kinder einen Groll gegen ihre Eltern hegen. Sie verurteilen das Verhalten ihrer Kinder, ohne nach den Gründen zu fragen. Sie machen sich über Dinge lustig, die die Kinder sehr ernst nehmen, und sie lassen beleidigende Äußerungen über ihre Freunde fallen und entschuldigen sich nie. Es sollte uns nicht überraschen, wenn unsere Kinder lieber mit ihren Freunden oder ganz woanders abhängen, dort, wo man sie nicht verurteilt. Darum drittens, bete, damit sich etwas daran ändert. Jesus sagt, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Würde jemand von euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es um ein Stück Brot bittet? Oder eine giftige Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Wenn schon ihr hartherzigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Die meisten Menschen lesen auch diesen Abschnitt so, als hätte er gar nichts mit den anderen Versen zu tun. Jesus soll einfach das Thema wechseln und kommt vom Verurteilen zum Beten? Zwar geht es in diesen Versen tatsächlich ums Beten, aber ich glaube nicht, dass Jesus das Thema gewechselt hat. Es geht immer noch darum, wie wir anderen weiterhelfen können. Der beste Weg dazu wird von Jesus mit drei Wörtern beschrieben: bitten, suchen und anklopfen. Fangen wir mit dem Bitten an. Es unterstützt uns vierfach. Zunächst erinnert es uns daran, dass wir mit unserem Kummer um eine bestimmte Person oder Sache nicht alleine dastehen. Wir dürfen doch Gott bitten, sich dieser Sachen anzunehmen. Wir arbeiten sozusagen mit ihm zusammen. Zweitens beginnen wir endlich durch das Bitten, uns in den anderen hineinzuversetzen. Wir empfinden Mitgefühl für ihn. Wir beschäftigen uns mit ihm. Wir wollen ihn nicht mehr nur kritisieren. Drittens steht uns Gottes ganze Weisheit im Gebet zur Verfügung. Gott kann uns durch das Gebet leiten und Perspektiven schenken, auf die wir von alleine nicht gekommen werden. Er redet mit uns im Gebet. Und letztlich wird uns hoffentlich im Gebet klar, dass es allein Gottes Angelegenheit ist, über Menschen zu urteilen. Denn nur er kennt die Geheimnisse jedes menschlichen Herzens. Ich jedenfalls habe das schon einige Male erlebt, dass ich die Situation eines Menschen in einem ganz neuen Licht sah, als ich anfing, für ihn zu beten. Darum, denke ich, sagt Jesus, dass wir mit dem Bitten beginnen sollen, wenn wir mal wieder drauf und dran sind, jemand anderen zu verurteilen. Als nächstes sagt Jesus, dass wir suchen und anklopfen sollen. In diesen Worten schwingt meines Erachtens ganz viel Durchhaltevermögen mit, Beharrlichkeit in vielerlei Hinsicht. Erstens sollen wir wirklich anhaltend beten, nicht nur so einmal. Zweitens müssen wir dem Betreffenden doch auch zu verstehen geben, dass wir ihm zur Seite stehen und mit ihm die Veränderung suchen. Das heißt, wir können ihm zum Beispiel eine E-Mail schicken, eine SMS oder wir können ihn mit einem Anruf ermutigen. Wir suchen seine Nähe und klopfen immer mal wieder bei ihm an, um ihn zu unterstützen. Denn die meisten Probleme, mit denen unsere Freunde kämpfen, verschwinden nicht einfach so über Nacht. Und sicher haben wir auch gemerkt, dass sich die meisten Schwierigkeiten nicht mit einem einzigen Gebet aus der Welt schaffen lassen. Das geschieht nicht etwa deshalb, weil Gott nicht stark genug wäre oder weil unsere Gebete nicht gut genug wären. Es passiert, weil Veränderung im Leben ein langsamer Prozess ist. Jesus ermutigt uns darum, dran zu bleiben, bitten, suchen, anklopfen. Wir sollen seine Nähe immer wieder suchen und dürfen Tag und Nacht bei unserem Herrn anklopfen. Ja, Jesus sagt, Gott ist doch wirklich ein wunderbarer Vater. Er ist noch besser als unsere Eltern, die sich ganz gut um uns gekümmert haben. Gott will uns mit guten Gaben überhäufen. Aber offensichtlich will er in unseren Gebeten eine feste Entschlossenheit und Engagement sehen, um im Leben der Menschen, die uns am Herzen liegen, große Wunder zu tun. Und wenn du daran festhältst, Jesus um Rat zu fragen, dann wirst du Antworten von ihm bekommen. Das verspricht dir der Herr. Und wenn du seine Hilfe suchst, wirklich von Herzen suchst, dann wirst du Lösungen finden. Und jedes Mal, wenn du bei ihm anklopfst, statt andere zu verurteilen, wird er dir einen Weg zum anderen öffnen. Bei einer Familie lernte ich dazu mal eine besondere Sitte kennen. Sie hatten auf dem Esstisch einen schönen großen Stein liegen. Eigentlich war er nichts Besonderes, aber auf der Unterseite, da hatte jemand etwas Wichtiges aufgeschrieben. Jedes Mal nun, wenn jemand in der Familie meinte, einen anderen wegen seines Versagens beschuldigen zu müssen, oder wenn er meinte, jemanden wegen seines Fehlers verurteilen zu müssen, dann sollte er den Stein vom Tisch nehmen, ihn umdrehen und lesen. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Meistens ließen sich die Familienmitglieder durch diese Worte Jesu umstimmen. Und bald fanden sie einen Weg, sich zu versöhnen, statt zu kritisieren und niederzumachen. Denn Jesus sagt, sucht mich und ihr werdet einen Weg finden. Damit kommen wir zur letzten Bemerkung, die Jesus uns gibt, damit wir lernen, andere nicht mehr zu verurteilen. Viertens, tu deinem Nächsten Gutes. Jesus schließt diesen Abschnitt der Bergpredigt mit einem seiner berühmtesten Sprüche. Er ist als goldene Regel bei vielen bekannt. Jesus sagt, so wie ihr von den Menschen behandelt werden möchtet, so behandelt sie doch bitte auch. Denn das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. Das ist die Weisheit, die im Alten Testament steckt. Die goldene Regel stellt sozusagen das große Finale in der Rede Jesu über die Verurteilung anderer Menschen dar. Er erinnert uns durch sie daran, wie sehr es uns selbst missfällt, verurteilt zu werden. Wenn ich drauf und dran bin, einen anderen zu kritisieren, dann bremse ich mich oft. Mir schießt dann nämlich durch den Kopf, dass ich es ja selbst nicht leiden kann, ohne Vorwarnung kritisiert zu werden. Ich las in einem Buch von Bill Heibels, dass er in seiner Gemeinde zwei Leitlinien ausgegeben hatte, wie kritisiert werden kann. Er schrieb: Kritisieren sollte nur der, der auch wirklich mitarbeitet, denn durch den Einsatz in der Gemeinde wird die Motivation sichtbar und es wird auch klar, dass man mit den anderen zusammenhalten möchte. Zweitens, wer kritisieren will, sollte über den Bereich, den er kritisieren will, mindestens erstmal 5 positive Dinge sagen, bevor er 2 schlechte Dinge nennt. Das klingt wirklich vernünftig, denn es gibt Leute, die sind wirklich viel zu schnell mit ihrer Kritik. Jeden Tag scheinen sie mit dem Motto zu beginnen: Wie viele Fehler werde ich denn heute wohl finden? Kann ich meinen Rekord von gestern vielleicht schlagen? Dagegen helfen diese beiden Regeln brillant. So kommt ein Mann zu Bill Heibels, dem etwas am Gottesdienst nicht gefiel, und er fängt an: Bill, schöne Schuhe hast du heute an. Deine Krawatte steht dir wirklich gut und die Lieder waren heute ja so schön. Und plötzlich hat er total vergessen, was er eigentlich kritisieren wollte. So wichtig kann es also nicht gewesen sein. John Wesley sagte einmal: Tu einem anderen niemals an, was du selbst nicht gerne erleiden würdest. Und dann wirst du niemals über deinen Nächsten richten. Du wirst noch nicht einmal in seiner Abwesenheit über seine Fehler reden. Darum glaube ich, dass wir es tatsächlich mit der goldenen Regel lernen können, andere nicht mehr zu verurteilen. Und am besten fangen wir doch gleich in dieser Woche an, das mal einzuüben. Versuch bitte 3 Tage lang, nicht negativ über andere Leute zu reden. Ich weiß, dass es Situationen gibt, in denen schon ein einziger Tag eine große Herausforderung bedeuten kann, aber gib bitte nicht so schnell auf. Rede 3 Tage lang nicht hinter dem Rücken eines anderen über seine Fehler und versuch auch noch andere, die das tun wollen, davon abzuhalten. Wenn jemand in deiner Gegenwart anfängt, Klatsch und Tratsch zu verbreiten, dann wirf einfach eine Bemerkung ein, wie zum Beispiel: Vielleicht ist es besser, wenn wir nicht über, sondern mit dem anderen mal reden. Und wenn das nicht hilft, dann kannst du ja auch einfach weggehen, sobald die anderen zu tratschen anfangen. Und du wirst sehen, dass deine Zurückhaltung ansteckend wirkt. Den anderen macht das Tratschen dann nämlich gar keinen Spaß mehr. Außerdem ist es doch wirklich schön zu wissen, dass niemand mehr wütend auf dich ist, weil du hinter seinem Rücken schlecht über ihn geredet hast. Und ich denke, es ist auch sehr erleichternd, wenn du all deine Wut und deine Sorgen im Gebet bei Jesus abladen kannst. Er ist dir nah in deinem Bitten, Suchen und Klopfen. Und letztlich tut es so gut, die anderen freundlich zu behandeln, denn du hast bei Jesus gelernt, dich in die Lage anderer hineinzuversetzen. Du weißt jetzt, dass jeder, dem du begegnest, eine große Schlacht in seinem Leben austrägt. Denn niemand geht ohne Leid, Verletzung und Kummer über dieser Welt. Jeder hat seine Lasten zu tragen. Und darum ist harte Kritik für die meisten völlig unverdaulich. Ich hoffe daher, dass deine Worte in Zukunft nicht mehr verletzen, sondern heilen. Ja, du darfst mit Gottes Hilfe vertreiben, was andere bisher bitter werden ließ. Und ich wünsche dir, dass du erlebst, wie deine Freundlichkeit anderen das Leben versüßt und wie ein einziges deiner Worte manchmal Leben retten kann. Dafür wollen wir jetzt zusammen mit den Schreibern der Bibel beten. Sie sagten: Herr, sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Amen.